Auch ich möchte euch herzlich grüßen. Schön, dass du dich eingeschaltet hast. Schön, dass du heute auch ein Teil unserer Gemeinschaft bist. Normalerweise, oder andersrum gesagt, wir halten heute diesen Gottesdienst, um ganz bewusst Leiden und das Sterben Jesu zu gedenken. Hans hat uns gerade durch das Wort da hineingenommen. Und wir tun das an diesem Freitag und an den anderen Karfreitag machen wir das in der Art und Weise, dass wir gemeinsam das Wort Gottes hören und gemeinsam das Abendmahl feiern, um das zu gedenken, um Jesus da zu verherrlichen und ihm Ehre und Dank zu bringen. In dem Erlösungswerk ist aus gegebenen Anlass natürlich nicht möglich. Wir haben die Gelegenheit zwar gemeinsam durch das Wort uns da zu erinnern, aber wir haben nicht die Möglichkeit, in der Gemeinschaft des Abendmahls es zu tun. So ein Aspekt können wir das tun. Wir können gemeinsam das Wort Gottes jetzt hören. Und ich möchte nach wie vor, wie auch Mittwoch schon angekündigt, all die dazu einladen, die Freimütigkeit haben, das in der Gemeinschaft des Abendmahls in den Häusern zu feiern, mit euren Familien. Der Predigttext für heute steht im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 13 bis 17. Und bevor ihr sie aufschlagt, wahrscheinlich habt ihr es nach eurer Gewohnheit schön aufgeschlagen und ich muss das gar nicht mehr sagen. Aber bevor wir das tun, bevor wir das lesen, den Predigttext lesen, möchte ich euch noch eine andere Stelle lesen, die uns da hineinnimmt. Noch einmal einen weiteren Aspekt des Leidens und des Sterbens Jesu vor Augen führt und uns in gewisser Weise die Vorbereitung und die Ausrichtung für die Auslegung des heutigen Predigttextes ist. Wir sind ja in der Predigtreihe Markus-Evangelium und von der Reihe nach sind wir in diesem Abschnitt der Frage nach der Steuer. Und wie passt das zu Karfreitag, wie passt das zu einem heutigen Thema und warum predige ich auch trotzdem diesen Text? Das zeigt uns der Text aus dem Lukas-Evangelium. Wir haben jetzt gerade Johannes gehört, wir werden jetzt Lukas lesen, dann kommen wir ins Markus-Evangelium und werden auch dann irgendwann mal das Matthäus-Evangelium aufschlagen. So haben wir ein gutes Bild von dem, was da wirklich geschah. Also, wenn ihr ein Lukas-Evangelium mit mir aufschlagt, Kapitel 22. Lukas Kapitel 22. Jeder Evangelist betont ja einen Aspekt des Erlösungswerkes, des Evangeliums, des Leidensweges Jesu. Und das macht Lukas so. Ich lese ab Vers 20 und nehme euch an. Nein, Entschuldigung. 22 ab Vers 66. Da war ich ein bisschen zu früh. Kapitel 22 ab Vers 66, genau. Jesus ist vor dem Hohen Rat, das, was wir gerade im Johannesevangelium nochmal gelesen haben, ich lese ab Vers 66, und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältestenschaft des Volkes, hohe Priester sowie die Schriftgelehrten führten ihn hinein in ihren Hohen Rat. Also Jesus ist vor dem Hohen Rat, er wird angeklagt und sie suchen einen Grund, jetzt ihn anklagen, zu überliefern und umzubringen. Und sie befragen ihn, Vers 67, und sagten, wenn du der Christus bist, so sag es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sage, so würdet ihr nicht glauben. Wenn ich aber euch fragen würde, so würdet ihr mir nicht antworten. Dieses Spiel kennt er. Sie haben ihn immer wieder Fragen gestellt, wenn er zurückgefragt hatte, haben sie keine Antwort gegeben. Und er sagt, das bringt nichts. Diese Argumentation, diese Fragerei bringt gar nichts. Ihr wollt gar nicht glauben, ihr fragt mich nicht, weil ihr wirklich wissen wollt, wer ich bin. Ihr wollt mich nur überführen. Daraufhin, Vers 69, von nun aber, sagt Jesus, wird der Sohn des Menschen sitzen zu Rechten der Macht Gottes. Sie sprachen aber alle, du bist also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Und darauf geht's los, sie aber sprachen, was brauchen wir noch Zeugen? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Jetzt haben sie ihn. Jetzt gibt Jesus ihnen den Grund, den sie so lange gesucht haben. Und was ist der Grund gewesen? Was war der Grund für sie, Jesus zu verraten, zu überliefern und kreuzigen zu lassen? Die Aussage, ich bin der Sohn Gottes. Das ist ihr Anlass gewesen. Jetzt bringen sie ihn zu Pilatus, Kapitel 23, Vers 1. Und jetzt schaut mal, was sie da für einen Anklagegrund nennen. Sie wissen, dass Jesus als mit dem Titel der Sohn Gottes das nicht reichen würde. Wir haben gerade gelesen, wie Pilatus sich geweigert hat, Jesus deswegen zu kreuzigen. Er sah darin keine Schuld. Schaut mal, was sie für einen Vorwand finden. Kapitel 23, Vers 1. Und die ganze Menge von ihnen stand auf und sie führten ihn zu Pilatus. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sagen, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und sie davon abbringt, dem Kaiser Steuer zu geben, indem er sagt, dass er selbst der Christus ist, ein König sei. Was ist der Grund der Anklage dem Pilatus, den Römern gegenüber? Was war der Anklagegrund, warum sie ihn kreuzigen sollten? Der Grund war, Jesus hat gelehrt und sein Volk verführt, keine Steuern zu zahlen. Das haben sie gesagt. Das ist der Anlass gewesen, um die Anklage, die sie bei den Römern, bei den Pilatus vorgebracht haben. Die eigentliche Anklage war, der eigentliche Skandal war, Jesus sagt, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist der Christus. Aber der Vorwand, ihn kreuzigen zu lassen, ist die Lüge und die Heuchelei, zu sagen, er hat das Volk dazu gebracht, keine Steuern zu zahlen. Jetzt versteht ihr, warum ich das vorgelesen habe, beziehungsweise wenn nicht, dann versteht ihr es gleich. Ich lese unseren Predigtext für heute, der in unserer Reihe ist, der in unserer Auslegungsreihe ist. Wir kommen an der Reihe in Markus Kapitel 12, ab Vers 13 bis 17. Das ist der Predigtext. Heute ganz schön viel Schriftlesung, richtig? Aber das Wort Gottes steht im Mittelpunkt und wir wollen es hören. Kapitel 12, ab Vers 13. Und sie, das sind die Gleichen, das sind die Schriftgelehrten, die Pharisäer, ich komme dazu gleich, und sie senden einige der Pharisäer und der Herodianer zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Und sie kommen und sagen zu ihm, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person des Menschen, sondern lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht? Da er aber ihre Heuchelei kannte, sprach er zu ihnen, was versucht ihr mich? Bringt mir einen Dinar, damit ich ihn sehe. Sie aber brachten ihn und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sagten zu ihm, des Kaisers. Jesus aber sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Die Anklage war, Jesus hat das Volk dazu verführt, dem Kaiser keine Steuern zu geben. Das ist der Grund, warum sie Jesus verraten haben oder angeklagt haben und letztendlich getötet haben. Wir lesen hier einen Text, dieser Text nimmt uns da hinein und gibt uns den Hintergrund, ist es wahr oder nicht? Und allein das merken wir, es ist nicht wahr. So, was passierte da und was geht's da? Ich möchte beten. Ich möchte beten, dass der Herr die Predigt segnet, dass wir die Predigt verstehen, den Inhalt verstehen und dass wir auch begreifen, was das für uns heute dieses Wort zu sagen hat. Ich möchte bewusst und euch wirklich dazu ermutigen, bewusst Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, über das Leiden, über das Sterben Jesu, bewusst Zeit zu nehmen, über die Worte hier nachzudenken. Wir feiern Karfreitag Jahr für Jahr und ich bin mir sicher, dass die meisten wissen, was wir da feiern. Aber es ist gut, genauer hinzuschauen. Es ist gut, genau hinzuschauen, was die Bibel dazu sagt und genau zu schauen, was da wirklich passiert ist. Damit es Gott gelingen schenkt, möchte ich noch beten, Jesus Christus, und dich bitten, dass du uns durch deinen Geist lehrst und das Wort öffnest. Gib uns tiefes Verständnis von den Dingen, die da geschehen sind, damit wir begreifen, Herr, was es dich gekostet hat, was für eine Ungerechtigkeit du erlebt hast und was für einen Preis du bezahlt hast und letztendlich was uns zu der ewigen Erlösung gebracht hat. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du diese Predigt segnest, dass du ja auch diese Mittel und die Wege segnest, dein Wort zu verkündigen und die segnest, die jetzt zuhören, die zuschauen. Ja, gib Freimütigkeit, gib Klarheit in deinem Reden. Amen. Lasst uns diesen Text miteinander anschauen. Lasst uns da genauer hinschauen. Ich möchte es anhand drei Punkten diesen Text gliedern und anhand drei Punkten euch das aufzeigen. Die drei Punkte wiederum haben Unterpunkte, die das wiederum genauer beschreiben. Und bevor ich euch diese drei Punkte nenne und die Unterpunkte erarbeite, möchte ich an dieser Stelle euch einfach ermutigen und sagen, Habt keine Angst, wenn ihr alle Punkte euch nicht merken könnt und wenn ihr die Unterpunkte nicht merken könnt, wenn ihr sogar die Bibelstellen nicht alle auswendig und wenn ihr sagt, oh, so viele Bibelstellen und so viele Parallelen und so viele Punkte und so viele Unterpunkte. Das Anliegen der Predigt und nicht der heutigen Predigt grundsätzlich ist nicht, sich alles zu merken. Ich behaupte, dass selbst die Prediger das nicht immer tun können. Sie schreiben eine Predigt, machen ihre Notiz, schreiben es auf, predigen die Predigt und fragen sie nächste Woche nach ihrer Gliederung. Und selbst die, die es geschrieben haben, würden sagen, wie war das nochmal meine Gliederung? Welche Verse hast du verwendet? Da muss ich mal schauen, da müssen sie herausgraben. So, das Anliegen ist nicht, alles sich zu merken, sondern das Anliegen ist unter einen Eindruck zu kommen. Das Anliegen ist, unter die Wirkung des Geistes und des Redes Gottes zu kommen. Und wenn man am Ende sagen kann, der Herr hat zu meinem Herzen geredet, da muss man nicht alles gemerkt haben, in jeden Unterpunkt und jeden Vers. Aber man muss wissen, der Herr hat geredet und man muss wissen, was hat der Herr geredet? Was hat er zu mir gesagt? Und das ist das Ziel jeder Predigt letztendlich. Es ist jetzt nicht Wissen aufzubauen und Wissen zu mehren und Erkenntnis zu mehren, sondern es ist unter das Reden Gottes zu kommen, unter das Wirken Gottes zu kommen. Und ich habe da einfach eine Haltung. Und je mehr Zeit man sich nimmt, sich dem Reden Gottes auszusetzen, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass er auch das Herz erreicht und dass das Herz weich wird und das Herz bereit ist zu hören. Also unter drei Hauptpunkten möchte ich diesen wenigen Verse, das ist gut, das sind nicht viele, wenige Verse mit euch anschauen. Der erste Punkt ist, ich möchte euch die Heuchler vorstellen. Die Heuchler. Und nicht nur die Heuchler vorstellen, wer sie sind, sondern was die Heuchelei eigentlich ausmacht. Was ist eigentlich ein Heuchler? Jesus bezeichnet die Heuchler sehr intensiv und die Bibel zeigt uns, was wirklich Heuchelei ist, vor allem was religiöse Heuchelei ist. Und dieser Text malt uns das sehr gut vor Augen und ich werde euch einige Punkte nennen und euch anhand vom Text versuchen zu zeigen, mit bestem Wissen und Gewissen, was Heuchler, vor allem was religiöse Heuchler ausmacht. So, das ist der erste Punkt, was Heuchler sind. Das werden wir in den ersten Versen, Vers 13 und ein Stück weit in Vers 14, die Heuchler sehen und uns werden die Heuchler vorgestellt. Das führt uns zu dem zweiten Punkt und das wird dann die Falle selbst sein. Die Heuchler stellen eine Falle und wir gucken uns diese eine Falle an, die Jesus versucht haben zu stellen. Und wir werden sehen, was Heuchler tun, wie sie ein vorgetäuschtes Interesse heucheln. Ein vorgetäuschtes Interesse. Und das führt uns zum letzten Punkt, das ist die Bloßstellung von den Heuchlern. Das ist der vierte Punkt, den schauen wir ab Vers 15 bis 17 uns an, die Bloßstellung, eine Überführung ihrer Heuchelei. Also, die Heuchelei selbst, die Falle von den Heuchlern und die Überführung der Heuchler. An diesen drei Punkten möchte ich mit euch diese Verse studieren und anschauen und hoffen, dass der Herr zu uns redet und uns deutlich macht, um was es hier geht. Normalerweise wäre das übliche Vorgehen von mir, euch erstmal wieder in den Kontext hineinzunehmen, euch daran zu erinnern, was vorher war. Und ich möchte heute dieses Vorgehen sogar etwas ändern. Und zwar möchte ich euch den Kontext erst am Ende dieser Predigt aufzeigen. Ich möchte zuerst euch die Verse auslegen und dann zeigen, wie passt das Ganze in den Kontext von dem, was wir bisher in unserem Bibelstudium des Markus-Evangeliums gesehen haben. So, das ist mein Vorgehen. Und so hoffe ich dann auch gleich zu starten und da eben auch jetzt nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Also steigen wir hinein in den ersten Punkt, uns werden die Heuchler vorgestellt. Die Heuchler, die Jesus Christus überliefert haben und zum Kreuz des Todes an Pilatus überliefert haben und haben töten lassen. Die ersten Verse, vor allem Vers 13, stellten uns die Feinde des Evangeliums vor. Und sie senden einige der Pharisäer und der Herodianer zu ihm, um ihn in Rede zu fangen. Betonung oder wichtig ist, und sie sind es. Wer sind sie? Das sind die, die Jesus vor kurzem noch angegriffen hat, die Jesus vor kurzem überführt hat und sie auch schon bloßgestellt hat. Das sind die Hohepriester, das sind die Schriftgelehrten, das sind die Ältesten, das sind die Pharisäer, das sind die Sadduzäer. Das ist der Hohe Rat. Jesus kam in den Tempel, reinigte den Tempel und das führte zu einer Aufruhr. Die Schriftgelehrten, die Hohepriester stellten ihn zur Rede, fragten nicht nach seiner Vollmacht, warum er sich zumaßt oder anmaßt, das zu sagen und das zu tun, was er tut. Daraufhin erklärt er ihnen, dass sie die eigentlichen Hüter des Weinbergs Israels sind, des Volkes Gottes sind, der Anbetung Gottes sind Und dass sie aber nicht nur die Boten verwerfen, sogar den Sohn verwerfen. Er klagt sie an und stellt sie vor dem Volk bloß und überführt sie letztendlich ihrer Heuchelei. Und sie merken das, sie würden ihn gern fangen, sie würden gern ihn beiseite schaffen, umbringen, können aber nicht wegen der Volksmenge. Und jetzt überlegen sie und schmieden einen Plan. Nicht nur einen, schmieden viele Pläne. Und Vers 13 nimmt uns da hinein und sie, das ist der Hohe Rat, das ist die Führung Israels. Und sie sind es, die senden einige Pharisäer und Herodianer. Also wenn wir sie als die, das sind die Feinde des Evangeliums. Vor gar nicht lange Zeit, ich denke ein halbes Jahr zurück, wurde ich eingeladen, um eine Einleitung zum Markus-Evangelium an einem Seminar beziehungsweise an einem so ein Wochenende zu halten. Und ich habe die Geschwister da hineingenommen in die großen Linien, die große Botschaft des Markus-Evangelium, die Auseinandersetzung, die zwischen der Führung Israels und Jesus Christus stattfand. Und während ich das so entfaltete, meldete sich ein Bruder und sagte, lieber Willi, ich bin ja schon mit dir und ich finde schon, ja, das ist schon alles richtig. Und dann weiß ich schon, dann muss jetzt das Aber kommen. Und dann kommt das Aber und er sagt zu mir, aber wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht so ein Feindbild aufbauen. Ich sagte, wie meinst du ein Feindbild? Ja, wenn wir so negativ von den schriftgelehrten Pharisäern, wenn wir so negativ von den Führungen Israels reden, das dürfen wir nicht machen. Da bauen wir ein Feindbild auf. Ich sage, lieber Bruder, das mache ich. Ich baue hier kein Feindbild auf. Das macht die Schrift. Das macht das Markus-Evangelium. Das macht Jesus selbst. Jesus selbst ist derjenige, der diese Heuchelei und die Sünde und die Feinde vorstellt, sie überführt und zeigt, wer wirklich gegen ihn ist. Das ist kein Aufbauen eines Feindes, das ist die Schrift offenbart letztendlich, wer hat Jesus verraten, warum wurde Jesus verraten, warum wurde Jesus überliefert. Und es sind sie, und wer sind sie? Es sind die Pächter des Weinbergs. Es sind die, denen Gott das Volk anvertraut. Es sind die Hirten des Volkes Gottes. Sie sind es, die den Messias verwerfen. Es ist kein Feindbild. Richtig, die Bibel sagt, Petrus lehrt in 1. Korinther 5, er sagt, wir haben nicht die zu richten, die da draußen sind. Richtet die, die da drin sind. Das ist unsere Aufgabe. Die Welt ist gerichtet, die Welt ist verurteilt. Die müssen wir nicht davon überführen. Das ist offensichtlich. Aber die behaupten, ein Teil der Gemeinschaft, ein Teil des Volkes Gottes sein, die behaupten, Gott zu kennen, die behaupten, Gott zu lieben, die behaupten, Gott nachzufolgen, die gilt es zu überführen. Und das ist, was hier passiert. Das ist, was hier passiert. Es wird kein Feindbild aufgebaut, sondern die Feinde des Evangeliums, die Feinde des Christus werden uns vorgestellt. In aller Tragweite. Das Schlüssel zum Verständnis dieses Abschnittes findet ihr in Vers 15. Jesus sagt, da er aber ihre Heuchelei kannte, sprach er zu ihnen. Und darum geht's. Das ist das Thema. Das ist der Schlüssel zum Verständnis. Hier wird die Heuchelei von denen offengelegt und deutlich gemacht, nämlich von denen, die Pharisäer und die Herodianer geschickt haben, nämlich von diesem Hohen Rat, von den Führungen Israels, da er ihre Heuchelei kannte. Jesus wusste ganz genau, um was es hier passiert. Er kannte ihre Heuchelei. Er wusste, wer sie sind, und er wusste, was sie tun. Und darum möchte ich euch in dem ersten Punkt euch diese Heuchler vorstellen und nicht nur zeigen, wer sie sind, sondern auch zeigen, wie sie sind. Was macht Heuchler aus? Und wir bekommen hier einige Punkte, wir bekommen einige Hinweise, was ein Heuchler, ich sage es bewusst jetzt, was einen religiösen Heuchler ausmacht. Dieser Text lehrt uns einiges. Ich nehme nur ein paar nenne ich euch. Der erste Punkt ist folgende. Sie machen sich ungern selbst die Hände schmutzig. Das macht einen Heuchler aus. Sie machen sich ungern selbst die Hände schmutzig. Es heißt, und sie senden einige der Pharisäer, der Herodianer zu ihnen. So, sie wurden gerade von Jesus bloßgestellt, das ist genug. Sie wollen sich diese Blöße nicht mehr geben. Was sie tun, sie schicken andere. Sie lassen andere die Drecksarbeit machen. Sie ziehen sich zurück und schieben andere vor, die für sie das tun, was ihnen eventuell schaden könnte, wo sie eventuell schlecht abschneiden würden, wo sie sich vielleicht blamieren würden und auch überführt werden, wo man ihre Heuchelei merken würde. Die religiöse Heuchelei geht dahin, sucht dahin, dass sie andere die Drecksarbeit machen lassen, sich andere die schmutzige Arbeit machen lassen. Es wird, und sie senden einige der Pharisäer. Was hier passiert, das Bild ist folgendes. Sie suchen sich Spione. Sie suchen sich welche, die sie in ihrem Namen, in ihre Überzeugungen, ihre Jünger schicken sie und sie sollen hingehen und Jesus eine Falle stellen. Nicht sie selbst gehen, sondern andere sollen gehen und Stimmung machen. Andere sollen hingehen und gegen ihn schlecht reden und ihn überführen. Sie machen das nicht, andere sollen das machen. Ich möchte, damit ihr das seht, dass ich da nichts hineinlege, zwei Parallelstellen. Die erste ist Matthäus Kapitel 22. Matthäus Evangelium Kapitel 22. Das ist der Parallelbericht. Vers 15. Dann gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn bei einem Ausspruch fangen könnten. Also sie wollen ihn etwas sagen hören, sagen lassen, wo sie sagen, jetzt haben wir ihn. Das letztendlich, was Jesus selbst am Ende ihnen gegeben hat, okay, ich bin der Sohn Gottes, jetzt habt ihr es. Das hat er selbst getan. Das haben sie nicht hingekriegt, als die Zeit war, hat er es getan. Aber jetzt schaut mal, wie die es machen, Vers 16. Und sie senden ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm und sagen, Lehrer. Hier, Matthäus macht es ein bisschen präziser. Und er sagt, es sind nicht die Führung, es sind nicht die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die dann hingegangen sind und Jesus diese Fragen gestellt haben. Sie machen einen Plan, sie machen einen Ratschluss, sie ziehen die Fäden und sie senden ihre Jünger. Sie schicken andere. Und zwar, ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, inkognito. Boah, das war langes, inkognito, also verkleidet. Nicht offensichtlich kommen sie nicht mit ihren Roben und verkleidet als Schriftgelehrte Pharisäer. Sie mischen sich unter das Volk. Sie schicken Agenten. Sie schicken solche, die so tun, als ob sie zum Volk gehören, als ob sie Jesus lieben, als ob sie Jesus nachfolgen, ihm Komplimente machen. Sie schicken Agenten dahin. Um das deutlich zu machen, geht man ins Lukas-Evangelium. Lukas gibt uns da auch einen Einblick, was da passiert ist. In Lukas Kapitel 20, Vers 20. Vers 20. Und sie beobachten ihn, spionierten ihn aus, können wir übersetzen. Und sie fangen an, ihn auszuspionieren. Wie haben sie das getan? Und sandten Auflauerer aus, die sich stellten, als ob sie fromm wären. Interessant, oder? Sie spionierten ihn aus, indem sie Spione aussandten, nämlich ihre Jünger, die für sie die Drecksarbeit machen sollten. Die haben sich nämlich verkleidet und ich rede nicht nur von äußerlichen Verkleidung, sie haben sich so angestellt, ich finde das interessant, die sich stellten, als ob sie fromm wären, als ob sie gottesfürchtig wären, als ob sie Jesus nachfolgen und wirklich ein Interesse an Jesus hätten. Das ist, was hier passiert, das sind Heuchler. Heuchler machen sich selbst die Hände nicht schmutzig. Sie schicken immer andere, dass sie auflauern, dass sie Feindschaft stiften, dass sie Unruhe stiften. Sie gehen nicht nach vorne. Sie schicken immer die anderen. Und das machen sie nicht unbewusst. Das ist das Vorgehen des Teufels. Das ist das Vorgehen des antichristlichen Reiches und dieser antichristlichen Welt. Die Fäden und die Pläne, die werden im Geheimen geschmiedet. Die Pläne, die Wahrheit anzugreifen, sie zu verleugnen, die Wahrheit aus dem Weg zu schaffen, diese Pläne, die werden nicht öffentlich geführt. Die werden nicht öffentlich diskutiert. Diese Pläne führen sie im Geheimen. Aber sie suchen dann, die instrumentalisieren ahnungslose Jünger, ahnungslose Nachfolger. Und sie instrumentalisieren sie, damit sie für sie die Drecksarbeit machen. Sie manipulieren sie. Sie bringen sie dazu, die Wahrheit nicht zu verstehen und bringen sie dazu, Dinge zu tun, von denen sie wahrscheinlich selbst keine Ahnung haben, was sie da tun. Das sind Heuchler. Die sind nicht bereit, selbst es zu tun. Die lassen für sich die andere Drecksarbeit machen. Das ist ein Merkmal. Aber wisst ihr was? Für Gott ist nichts geheim. Für Gott ist nichts verborgen. Er sieht in das Verborgenste hinein. Und die Bibel und die Schrift gibt Zeugnis, dass nichts, was im Geheimen geredet ist, dass nichts, was im Verborgenen getan ist, nicht an die Oberfläche kommt. Für Gott ist jeder Mensch und jede Tat und jeder Plan und jede Überlegung ist offen. Jeder Plan, der geschmiedet wird, er wird offengelegt. Ob in dieser Zeit oder dann, wenn der Herr kommt, es wird alles offenbar, es wird offengelegt. Jeder Versuch, die Wahrheit zu verfälschen, die Wahrheit beiseite zu räumen, das Evangelium und gegen das Evangelium zu handeln, jeder geschmiedete Plan, und selbst wenn er in dieser Zeit nicht offenkundig wird, er wird offenkundig gemacht. Also ein Punkt, sie machen sich nicht selbst die Hände schmutzig. Sie schicken andere und sie senden einige. Wen senden sie? Zweiter Punkt. Die religiöse Heuchelei schmiedet unheilige Allianzen. Heuchler schmieden unheilige Allianzen. Sie bilden Allianzen gegen die Wahrheit. Schaut mal, wen sie schicken. Und sie senden einige der Pharisäer und der Heuchler, das sind sie, und der Herodianer. Wenn man etwas weiß über die Pharisäer und Herodianer in unserem Studium vor einigen Jahren, waren wir schon mal an dem Punkt, wir haben uns das angeschaut, wissen wir, dass eigentlich beide religiöse Parteien des Judentums sind, die eigentlich miteinander nicht können. Sie hassen sich. Warum? Die einen sind die Konservativsten und die anderen sind die Liberalsten, die es gibt. Die einen sind die Theologen, die anderen sind die Politiker. Die schriftgelehrten Pharisäer, das sind die, die bei dem Volk, das Volk lehrten und dem Volk erklärten, was der Wille Gottes ist. Sie haben sich auf den Richterstuhl Mose gesetzt und haben den Anspruch, das Gesetz Gottes auszulegen und zu sagen, was ist Gottes Wille. Sie haben dem Volk erklärt, was Gott will. Das sind schriftgelehrten Pharisäer, theologisch. Die Herodianer, sie sind die Anhänger von dem König Herodes und seiner Familie. Und sie waren nicht mal Juden. Also zumindest Herodes und die Familie waren nicht mal Juden, aber die haben eine jüdische Anhängerschaft gehabt. Und es ging um politische Kämpfe. Herodes und seine Familie haben nur aus einem Grund Einfluss in Jerusalem und in Israel. Das sind die Begünstigten des Roms, des Kaisers. Das ist eine politische Partei. Und eigentlich hassen sie sich. Eigentlich konnten sie nicht miteinander. Aber jetzt wisst ihr was, im Kampf gegen das Evangelium, im Kampf gegen den Messias, gegen den Sohn Gottes, sehen sie keine andere Wahl, als sich zu verbünden. Jetzt haben sie größere Feind als einander gegenüber, jetzt haben sie den einen Feind identifiziert. Und in dem Kampf gegen das Evangelium, in dem Kampf gegen die Wahrheit, im Kampf gegen Christus, sind sie sogar so weit bereit, ihre Standpunkte, ihre Überzeugung, ihre Theologien, ihre Moral und ihre Ethik, ihr Gesetz, alles beiseite zu werfen. Erschreckend. Sie begehen unheilige Allianzen. Sie tun sich zusammen, ertragen sich. Warum? Damit sie den gemeinsamen einen vielleicht und den einzigen gemeinsamen Nenner, der sie vereint, beiseite schaffen. Und zwar in dem Fall ist es der Hass. Ist es der Hass gegen Jesus Christus? Ist es der Hass gegen den Sohn Gottes? Sie reduzieren all ihre Vorstellungen, all ihre Überzeugungen, sie reduzieren all ihre Meinungen und Standpunkte aufs Wesentliche, reden von einem gemeinsamen Nenner, den sie dann haben. Und auf diesem einen gemeinsamen versuchen sie, eine Allianz zu schmieden, dann gegen die Wahrheit. Und das sieht gut aus, aber das ist Heuchelei. Sie verleugnen nicht nur sich selbst und ihre Überzeugungen und zeigen dadurch, dass sie Heuchler sind, sondern offenbaren ihre wahren Motive und ihre wahren Feinde. Interessante aber Weise, warum suchen sie sich das aus? Es ist doch eine interessante Konstellation, oder? Es heißt bewusst, und sie, das ist der Hohe Rat, das ist die Führung, sie überlegen, wen senden wir jetzt? Jetzt machen sie einen Plan und sie senden zwei Parteien hin, und zwar politisch und theologisch. Warum? Warum diese Konstellation? Warum diese hier? Was ist der Grund dafür? Warum schicken sie gerade diese beiden? Der Grund dafür finden wir wieder im Lukas-Evangelium. Das ist, warum ich gesagt habe, wir werden viel blättern. Lukas, nochmal Kapitel 20. Schaut mal nochmal Vers 20. Und sie beobachten ihn und sandten Auflauerer aus, die sich stellten, als ob sie fromm wären. Und jetzt schaut mal, jetzt wird uns der Grund gesagt, warum, Vers 20. Damit sie ihn bei einem Wort fassten, sodass sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern konnten. Warum wollten sie, warum haben sie diese beiden Parteien zusammengebracht? Ihr Plan war und ihr Plan ist, Jesus zu einer Aussage zwingen, wo sie ganz klar in der politischen Rebellion überführen könnten, damit sie den Grund hätten, zum Pilatus zu gehen und zu sagen, er ist gegen die Obrigkeit. Jesus ist gegen die Obrigkeit. Kommt euch das Thema bekannt vor? Das sind wir gerade im Petrusbrief. Das ist ihr Plan. Und jetzt schaut mal, wie wollen sie ihn bewerkstelligen? Darum wird diese unheilige Kooperation dieser beiden Parteien zusammengeführt. Sie wollen theologisch Jesus zwingen, politisch eine Aussage zu treffen. Sie wollen auf der theologischen Grundlage, wollen sie ihn dazu bringen, sich gegen die Obrigkeit und gegen Rom sich zu stellen. Das ist der Plan. Damit sie theologisch ihn in die Enge treiben konnten, mussten die Pharisäer hin. Damit sie ihn aber politisch überführen konnten, brauchte es die Herodianer, die politische Partei. Also bringen sie die zwei Feinde eigentlich zusammen, weil sie beide brauchen, um Jesus zu überführen. Das ist Heuchelei. Ein zweites Merkmal von Heucheln ist, sie schmieden unheilige Allianzen gegen die Wahrheit. Leute, die nie zusammen könnten, die vorher sich zerstritten haben. Unsere Gemeinde kennt die Geschichte. Auf einmal finden sie einen gemeinsamen Feind und dann funktioniert es. Dann ziehen sie fleißig an einem Strang. Das ist, was die Schrift von Anfang an verkündigt und von Anfang an verheißen hat. Ich gebe euch ein, zwei, drei weiteren Stellen. Da, wie gesagt, ihr eure Bibel schön auf dem Schreibtisch oder auf dem Wohnzimmertisch oder wo auch immer habt, ganz bequem, mute ich euch heute zu, ein paar Bibelstellen aufzuschlagen. Psalm 2. Ein herrlicher Psalm, gell? Ein Psalm, der uns den vorstellt, den Mann, der den Weg der Gottlosen nie betreten hat, der Mann, der den Weg nie betritt, den nicht auf dem geht, nicht sitzt, nicht bei den Spöttern ist. Aus Psalm 1, wer ist dieser Mann? Das ist Psalm 2. Und das ist kein geringer als wer? Vers 7 heißt es, mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Dann wisst ihr Bescheid, um was es hier geht. Hier geht es um Jesus. Psalm 2 stellt Jesus, bei dem wir uns bergen müssen. Aber jetzt schaut mal, nachdem uns in Psalm 1 der vorgestellt wird, nämlich der Gerechte, der einzige Gerechte, der nie Schlechtes und Böses getan hat. Der ist wie ein Baum, der bringt Frucht, nicht die Menschen, nicht wir. Und dann wird uns gesagt, wer er ist, nämlich der Sohn Gottes. Schaut mal die Reaktion, Psalm 2, Vers 1. Warum toben die Nationen und sinnen eitlis die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das ist es. Und Fürsten tun sich zusammen. Sie schmieden unheilige Koalitionen. Sie schmieden unheilige Gemeinschaften, Parteiungen. Das ist, was der Psalm hier sagt. Im Angesicht dessen, dass sie den Gott gesalbt hat, auf Zion, die sagen, lasst uns loswerden ihre Bande und zerreißen ihre Stricke. Lasst uns ihn loswerden. Darum tun sich Fürsten und Gewalten zusammen. In dem Fall wer? Apostelgeschichte 4. Was ist die Deutung von dieser Stelle? Was ist die Deutung von Psalm 2? Petrus und Johannes vom Hohen Rat wird verboten, vom Evangelium Jesu zu reden. Erinnert euch an die Bibelstunde von Mittwoch. Jetzt kommen die Gemeinde zusammen und beten. Und wisst ihr, was sie beten? Im Angesicht dessen, dass die Hohepriester und die Schriftgelehrten alle sie bedrohen. Schaut mal, was sie beten. Vers 25 in Kapitel 4. Der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David Knechtes gesagt hast. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und deinen Gesalbten. Das ist Zitat Psalm 2. Und jetzt schaut mal ihre Deutung. Denn in dieser Stadt versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus und die Nationen und den Völkern Israels. Jetzt nennt die Gemeinde die ganzen diesen unheiligen Parteiungen, diese ganzen unheiligen Bündnisse. Er nennt Herodes und Pilatus waren Feinde. Ihr könnt es in Lukas nachschlagen, Lukas 23, Vers 12, könnt ihr aufschreiben und dann nachlesen. Da heißt es, nachdem Jesus von Pilatus zu Herodes gebracht wurde, Herodes sich über Jesus lustig gemacht hat, Herodes Jesus wieder zu Pilatus schickt, sagt die Schrift, an diesem Tag wurde Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie Feinde. Das hat sie wieder, diese Feindschaft Jesu genommen, hat eine unheilige Partei zusammen, ein unheiliges Bündnis geschafft, eine unheilige Freundschaft zusammengebracht. Herodes, Pilatus, Heidenvölker, Israelvölker. Israel sagt immer, das sind Heiden, Unrein. Wir haben im Johannesevangelium gerade gelesen, die waren nicht bereit, zu Pilatus in sein Haus hineinzugehen, weil sie sich unrein gemacht hätten. Aber mit ihm einen Plan schmieden, Jesus zu umbringen, das funktioniert. Das ist Heuchelei. Das ist absolute Heuchelei. Also der zweite Punkt, der uns unser Text Markus Kapitel 12, Abvers 13 offenbart, ist, sie schmieden unheilige Allianzen. Der dritte Punkt. Sie haben mehr Furcht vor Menschen als vor Gott. Heuchler haben mehr Furcht vor Menschen als vor Gott. Schaut mal. Um ihn zu reden, in Rede zu fangen, heißt das. Ich lese nochmal. Und sie senden, sind nicht bereit, ihre Hände schmutzig zu machen, einige Pharisäer und Herodianer, unheilige Allianz, um ihn in der Rede zu fangen. Warum? Warum konnten sie nicht einfach hingehen und ihn gefangen nehmen? Sie waren doch die Führung Israels. Sie waren doch die Chefs. Die können sagen, weg mit ihm. Sie haben ihn so gehasst, die haben öfters den Vorsatz gehabt, ihn beiseite zu schaffen und umzubringen. Warum konnten sie das nie tun? Schaut mal Kapitel 12, Vers 12, was da steht. Im Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 12. Und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge. Denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hingesprochen hatte. Was war der Grund, obwohl Jesus sie überführt hat und sie bloßgestellt hat, in ihnen einen Riesenhass geweckt hat, warum konnten sie es nicht nehmen, nicht fangen, nicht töten? Sie fürchteten die Volksmenge. Warum? Spätestens seit Jesus nach Jerusalem einzog. Und seitdem Jesus die Volksmenge sozusagen hinter sich hatte. Sie hingen ihn an seinen Mund. Er lehrte sie sowohl im Tempel, er lehrte sie den Weg Gottes. Er überführte die schriftgelehrten Pharisäer, überführte den Hohen Rat. Sie standen da, die waren fasziniert von seinen Gleichnissen. Und sie hatten Angst, wenn sie jetzt ihre Hände an ihn legen, dass das Volk sich gegen sie wenden würde. Überlegt mal, sie hatten mehr Furcht, was die Menschen ihnen antun, als die Furcht, was Gott ihnen antun wird. Und Jesus hat übrigens im Gleichnis die Volksmenge und sie gefragt, was glaubt ihr, was wird Gott tun, wenn man den Sohn tötet, oder? Er wird kommen, umbringen, den wegnehmen. Sie hatten mehr Angst, nachdem sie es gehört hatten und bestätigt hatten, welche Konsequenzen ist es, den Sohn zu verleugnen, umzubringen. Nachdem sie wussten, haben sie aber mehr Angst vor den Menschen. Das macht Heuchler aus. Sie fürchten mehr die Menschen. In der Weherufe Predigt in Matthäus 23 über die schriftgelehrten Pharisäer kommt immer wieder ein Begriff vor, das ist Heuchler. Heuchler, 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 Heuchler. Und wisst ihr, warum Jesus sie immer wieder als Heuchler bezeichnet? Ein Grund, es sind mehrere, aber ein Grund ist folgendes. Er sagt, euch ist es wichtig, wie ihr vor den Menschen steht. Ihr seid geduchte Gräber. Nach außen wollt ihr fromm und gläubig aussehen, nach innen seid ihr Feinde Gottes. Euch ist es wichtig, dass Leute euch begrüßen, dass euch Leute Rabbi nennen, dass die Leute euch toll finden. Und wenn ihr das nicht habt, dann verliert ihr alles. Ihr habt mehr Furcht vor Menschen als vor Gott. In eurem Handeln denkt ihr permanent, was werden die Menschen sagen, was werden die Menschen tun? Und ihr fragt euch nicht, was wird Gott sagen, was wird Gott tun? Religiöse Heuchelei ist da, wo man mehr von Menschen Angst hat als vor Gott. Das heißt, man verkauft die Wahrheit, man gibt die Wahrheit preis, man kämpft gegen die Wahrheit, nicht, oder weil man es für die Menschen und den Menschen recht machen möchte und nicht Gott. Das ist Heuchelei. Wenn man mehr Angst hat, dass man bei den Menschen Ansehen verliert, Stellung verliert, Ehre verliert, Lohn verliert, Arbeitsstelle verliert. Wenn ich das sagen würde, dann schmeißt die Gemeinde mich raus. Wenn ich das sagen würde, dann darf ich nicht mehr Pfarrer sein. Wenn ich das sage, dann darf ich nicht mehr dieses Werk leiten. Wenn ich das sage, ich kann mich erinnern, ein Bruder kam zu mir und es ging um Folgendes. Es ging darum, ich wurde angeklagt, dass ich Leute getauft habe, weil ich in einem Werk gedient habe und in diesem Werk durfte ich nicht taufen. Menschen kamen zu mir, dann habe ich gesagt, was soll ich machen? Ich habe sie getauft. Ich wurde angegriffen. Und dann sagte einer zu mir aus diesem Werk, Willi, ich bin eigentlich deiner Meinung. Ich würde so gern meinen Glauben privat leben, aber ich muss da politisch handeln. Dachte ich, okay. Man hat mehr Angst vor den Konsequenzen in der Zusammenarbeit mit der Kirche oder sonst etwas, als von dem, wovon man sogar innerlich überzeugt ist. Mehr Furcht vor Menschen als vor Gott. Das ist Heuchelei. Das ist der dritte Punkt. Das ist Heuchelei. Sie hatten, ihr Plan ist, sie wollten bei dem Volk angesehen sein und beim Volk angesehen bleiben. Und sie wussten, wenn sie einfach Jesus ergreifen in seiner Popularität jetzt gerade, dann verlieren sie ihre Stellung. Nein, im Gegenteil, die Leute werden sich gegen sie wenden. Das konnten sie nicht. Also ist ihr Plan. Sie müssten Jesus so darstellen, A, dass die Volksmenge ihn nicht mehr mag, B, dass der Rom ihn nicht mehr mag. Warum? Weil wenn das Volk Jesus nicht mag, dann sind sie wieder die Helden. Aber sie wollen sich nicht die Hände schmutzig machen, also müssen sie dafür sorgen, dass Rom Jesus tötet und nicht sie. Denn letztendlich, wenn es schief läuft, wer hat es nicht getan? Sie nicht. Das war dann Rom. Könnt ihr euch erinnern, als Petrus und Johannes wieder bei den hohen Priestern im Hohen Rat waren, in der Apostelgeschichte, was haben sie gesagt? Ihr bringt das Blut von diesem Mann auf uns. Ihr sagt, wir sind schuldig. Unerhört. Wir sind nicht schuldig. Wer ist schuldig? Ja, die Römer sind schuldig. Sie haben mehr Furcht vor Menschen, mehr Furcht, wie sie nach außen hin da wahrgenommen werden, als was in ihnen drin ist. Ein Heuchler, ein religiöser Heuchler, der ist immer darauf aus, wie werde ich wahrgenommen von den anderen. Und nicht, wie nimmt Gott mich wahr? Wie sieht Gott gerade das, was ich denke? Wie sieht Gott gerade das, was ich tue? Ist es ihm wohlgefällig? Oder wie gefällt es denen? Ich habe das für die Verkündigung als Kriterium genommen. Wirklich. Bin ein Mensch, fehle, mache nicht alles richtig und bekomme auch Angriffe und werde in Frage gestellt. Und dann ist das mein Prüfkriterium. Ich gehe vor Gott und sage, so, Jesus, vor dir frage ich das. Habe ich dir Wohlgefallen gesucht oder den Menschen? Das ist mein Prüfkriterium für mich selbst. Ob ich darin immer richtig liege, ist mal dahingestellt. Aber darum geht es, dass man sich nicht als Heuchler darstellt. Dass es darum permanent geht, dass die anderen uns für toll finden. Aber uns absolut egal ist, ob Gott uns toll findet. Noch ein Punkt, da müsste es genügen. Da müssen wir die Heuchler beiseite lassen erstmal. Zumindest mit diesem Aspekt. Ein Punkt muss ich euch noch vorstellen. Ich lese euch vor, dann sage ich euch diesen Punkt. Geht mit mir Vers 14, Markus Kapitel 12. Und sie kommen und sagen zu ihm, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auch dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen, sondern lehrst die Wege Gottes in Wahrheit. Nicht schlecht, gell? Lehrer. Da kommt Lehrer, schriftgelehrte Pharisäer, die Jünger. Lehrer, sagen sie. Und dann, guck mal, was für Schmeicheleien. Du bist wahrhaftig. Wow. Was noch? Du kümmerst dich um niemanden. Dir ist absolut, die Meinung von anderen ist dir sowas von egal. Dir ist wichtig, was Gott von dir denkt und nicht die Menschen. Was für eine Erkenntnis. Was für ein Verständnis. Wisst ihr, was sie da sagen? Genau all das, was sie nicht sind. Darf ich es euch sagen? Sie machen ihm viele, viele Komplimente. Wo man sagt, ist doch gut. Ein weiterer Punkt, was religiöse Heuchler ausmacht. Sie sind meisterhafte Schauspieler. was sie hier machen, ist Heuchelei. Denn Jesus offenbart das in Vers 15 und sagt, weil er ihre Heuchelei erkannte. In Lukas sagt, weil sie sich fromm darstellten, das waren sie gar nicht. Könnt ihr euch vorstellen, was sie hier machen? Sie tun Dinge, die, könnt ihr euch ein bisschen in sie hineinversetzen? Stellt euch vor, ihr hasst Jesus. Ich hoffe, nein, stellt euch nie vor. Stellt euch das nie vor. Stellt ihr vor, ihr hasst jemand anderen. Einen Menschen. Und jetzt wollt ihr ihn überführen, dass er etwas sagt, wo ihr dann gegen ihn in der Gemeindeversammlung ihn bloßstellen könnt. Also geht ihr hin und jetzt geht ihr hin und sagt, hey, du Hübscher, hey, du bist so toll, ich mag dich. Ich finde es echt toll, wenn du das machst und was du sagst, oh, alles. Und mit jedem Satz, den ihr sagt, wisst ihr, das meint ihr aber nicht. Das glaubt ihr nicht. Das ist er alles nicht. Aber ihr müsst es sagen, weil das zu eurem Plan gehört. Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, es nicht zu glauben und es zu sagen. Darum sage ich, und das ist, darum sage ich, es sind meisterhafte Schauspieler. Sie kommen daher, ihnen ist jetzt wichtig, wie die Leute über sie denken. Sie kommen als Spione, sie kommen sich verkleidet als das Volk. Und sie kommen und tun so, als ob. Und sie spielen das so fromm, sie machen ihm Komplimente, sie sagen ihm, wie toll der ist und wie richtig er all das macht. Das ist religiöse Heuchelei. Im Herzen Hass, im Herzen Feindschaft, aber nach außen hin, hallo. Kennt ihr es? Ein paar Mal begegnet. Der Dienst bringt es mit sich, dass ich auch von denen weiß, die mich hassen, die es nicht mögen. Und eins ums andere Mal bin ich diesen begegnet. Und auf einmal, die reichen einem die Hand und die grinsen dann an und sagen, wie geht's? Wie geht's der Familie? Wie geht's dir so? Und du weißt eigentlich, das interessiert dich doch gar nicht. Und du meinst es doch gar nicht. Das ist Heuchelei. Die sind meisterhafte Schauspieler. Meisterhafte Schauspieler. Warum haben sie aber das getan? Warum haben sie sich so heuchlerisch dargestellt? Warum mussten sie sich so überwinden, gegen ihre Überzeugungen, Prinzipien und ihre Meinungen und ihr Empfinden, sowas zu sagen? Ich will euch nur das ein bisschen so deutlich machen. Das muss sie so viel gekostet haben, das vorzuheucheln. Das muss sie so viel gekostet haben, oder? Was ist der Plan? Um ihn in der Rede zu fangen. Das ist der Plan. Die wollen ihn reinlegen. Was ist der Plan? Wie wollten sie mit dieser Schmeichelei Jesus reinlegen? Was ist der Gedanke? Ich versuche euch das kurz zusammenzufassen und euch das Verständnis da zu entfalten. Ihnen war jedes Mittel recht. Bevor ich euch das aber sage, darf ich euch auf ein paar Punkte nur kurz hinweisen, was sie gesagt haben. Nur, dass wir es wahrnehmen. Sie sagen Lehrer. Eigentlich wollten sie die Lehrer sein, gell? Aber dann müssten sie sagen, oh, du bist der Lehrer. War Jesus der Lehrer? Ja, er war der Lehrer. Der einzige wahre Lehrer, Rabbi. Und ihr sagt, niemand nennt ihr Lehrer. Ich bin der einzige Lehrer. Jetzt mussten sie es zugeben. Dann sagen sie, du bist wahrhaftig. Das heißt, du bist kein Lügner. Nicht schlecht, gell? Ist das wahr? Auch das ist wahr. Dann sagen sie, dich interessiert nie, also du dich um niemand kümmerst. Das heißt, die ist die Meinung von anderen absolut egal. Richtig? Ja, absolut. Ich meine, schon ein gewaltiges Zeugnis, das sie gerade ablegen, gell? Die ist die Meinung von anderen egal. Ja, richtig. Dann geht er weiter. Siehst nicht auf die Person des Menschen an. Das heißt, du beurteilst nicht nach äußerlichen Dingen. Richtig, jawohl, passt. Versteht ihr, was sie gerade gesagt haben? Die haben ein Wahnsinnszeugnis abgelegt. Und sie sagen noch das Beste. Lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Spätestens hier. Es gibt, ich finde, wenn ich nicht wüsste, wer das gesagt hat, ich würde das so als Glaubensbekenntnis formulieren. Das ist Wahnsinn, was sie hier bekennen. Das ist ein unglaubliches Zeugnis. Nebenbei, Freunde, nur nebenbei. All das sind sie nicht. Was sie gerade, sie machen gerade all das nicht, was sie sagen, was Jesus ist. Sie sind nämlich keine Lehrer. Sie sind nicht wahrhaftig. Sie kümmern sich um das, was die Menschen über sie denken. Ihnen ist Äußerliches wichtig. Und sie lehren Gottes Weg nicht in Wahrheit. Versteht ihr? Sie machen genau das Gegenteil. Kommen und sagen, Jesus, das, aber das bist du, gell? Ist doch Wahnsinn. Ich finde es zum Schmunzeln, wie sie, obwohl einen bösen Plan schmieden, wie Gott sie gebraucht, um durch den Mund dieser Irrlehrer und Heuchler ein Zeugnis abzugeben. Ob sie wollen oder nicht, die haben gerade von dem Volk ein Wahnsinnszeugnis von Jesus abgegeben. Ist schon gewaltig. Absolut humorvoll fast schon. Zuerst, das sind sie nicht. Dann legen sie das Zeugnis ab. Geben Zeugnis von der Wahrheit. Ich habe das gelesen, die Tage. Ein Ausleger sagt, jede Uhr geht zweimal am Tag richtig. Ein gutes Bild für religiöse Heuchelei. Also die reden immer falsch, aber es gibt Momente, ab und zu, dann stimmt's. So wie eine Uhr, die, wenn sie nicht richtig geht, ab und zu trifft es mal auf die Wahrheit. Das ist das Gleiche. Sie haben das nicht aus Glauben, nicht aus Überzeugung, nicht aus wirklich Frömmigkeit getan. Sie haben nur so getan, als ob sie wären. Aber dabei haben sie die Wahrheit gesagt. Nur nebenbei, das macht Heuchler, religiöse Heuchler aus. Sie reden viel Falsches, aber um ihre Falschheit zu verstecken, sagen sie ab und zu die Wahrheit. Und viele Christen sind unmündig und die sagen, guck mal, der hat doch das gesagt. Guck mal, der hat doch die Wahrheit gesagt. Guck mal, die haben doch gesagt, Jesus ist ein Lehrer. Guck mal, die haben doch gesagt, er ist wahrhaftig und er kümmert sich nicht über die anderen. Guck mal, der hat doch gesagt, er lehrt den Weg Gottes in Wahrheit. Alles klar. Dann ist doch alles richtig. Das Problem ist, dass wir von solchen Heuchlern nicht das Herz kennen. Wer kann das genau prüfen, gell? Jesus aber schon. Er weiß ganz genau. Nochmal, was ist der Plan also? Was bringt sie dazu, so ein Zeugnis abzugeben gegen ihren Willen? Was treibt sie an? Wo ist da die Tücke? Wo ist die Falle? Denn es heißt, um ihn in der Rede zu fangen. Das heißt, sie stellen ihm eine Falle. Ich möchte das so zusammenfassen. Sie machen Folgendes. Sie gehen hin und sagen, gell, du bist ein Lehrer. Ja. Gell, du bist wahrhaftig. Das heißt, du wirst immer die Wahrheit sagen. Richtig?
Ja, ja.
Immer die Wahrheit sagen. Auch egal, selbst wenn diese Wahrheit in der Spannung dazu steht, dass Leute anders vor dir dann denken werden. Dass du nicht mehr die Anerkennung bekommst. Dass die Volksmenge nicht mehr an deinen Lippen hängt. Gell? Wenn es die Wahrheit wäre, und du würdest, das ist dir egal, ob die Leute hinter dir herlaufen. Ja, ah, gut, das wollen wir nochmal sicher gehen. Und nochmal, du siehst nicht auf die Menschen an. Ist nicht wichtig, was du von Menschen siehst. Ich darf ja schon vorgreifen, ob es ein Kaiser ist oder nicht. Gell? Ist nicht so wichtig. Politiker nicht, Hohepriester, ist nicht wichtig. Nee, vor Gott, richtig. Und weißt, und es ist schon noch richtig, du lehrst immer den Weg Gottes. Und zwar, wie es wahr ist. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben Jesus in eine Position gedrängt und ihn festgenagelt, um zu sagen, okay, wir stellen jetzt eine Frage und bitte beantworte sie uns wahrheitsgemäß, ohne Angst zu haben, ohne eine Position zu beziehen, ohne parteiisch zu werden. Bitte beantworte sie so, wie Gott es will. Das ist, was sie gemacht haben. Warum? Denn ihr Plan ist, egal wie er sie antwortet, muss Jesus fallen. Jetzt ist ihr Plan folgendes. Sie sagen, schaut mal, ist es erlaubt, wie, von wem erlaubt? Von Gott, vom Gesetz. Wir können andersrum. Ist es der Weg Gottes, ist es der Wille Gottes, dem Kaiser Steuer zu geben? Will Gott, dass wir dem Kaiser Steuer geben? Und um das nochmal dringlicher zu machen, sollen wir es geben oder nicht? Also die reiten drauf rum. Sag uns. Du, wenn du jetzt die Antwort gibst, sag die Wahrheit. Guck nicht, ob die Menschen dich dann gut finden oder nicht. Was ist ihr Ziel? Die Menschen sollen ihn nicht mehr gut finden. Also, wenn du jetzt eine Antwort gibst, überleg nicht, oh, mögen sie ihn. Die so selbst in ihren eigenen Denkmustern gefangen, denken sie, Jesus würde diese Frage so beantworten, dass die Volksmenge bei ihm sind. Sie denken, damit Jesus jetzt nicht dem Kaiser schmeichelt, müssen sie daran erinnern, du darfst die Person nicht ansehen. Versteht ihr das Prinzip? Das ist die Falle. Das ist die List, die sie hier anwenden. Sie bringen Jesus dazu, dass er jetzt offen heraus etwas sagt und jetzt hoffen sie. Sagt er, ihr dürft dem Kaiser ihr müsst dem Kaiser Steuern geben. Dann können sie sagen, guck mal, er ist gegen Gott. Und dann würde Jesus das Volk verlieren. Weil das Volk der Meinung ist, die Steuern Kaiser zu zahlen, Götzendienst zu betreiben und diese Unterdrücker zu fördern und zu unterstützen, das ist nicht Gottes Wille. Wir sind eine eigenständige Nation, wir sind versklavt, wir sind unterdrückt. Gott will, dass wir unsere Freiheit haben. Wir zahlen keinem anderen König die Steuer. Erinnert ihr euch, was wir in Johannes gelesen haben? Wir haben keinen anderen König als einen Kaiser. Aber ihre Überzeugung ist, wir zahlen keinem anderen König. Gott ist unser König. Und wir sollen dem anderen Steuer zahlen? Sag uns, Jesus, was ist Gottes Wille? Sollen wir einen anderen König anbeten und ihm das geben, was er gebührt? Und sie, für sie ist die Antwort klar, theologisch. Dazu sind die Pharisäer da. Bin ich ein bisschen zu schnell? Dazu sind die Pharisäer da. Die wollen ihn theologisch dazu bringen, dass Jesus sich gegen Gottes Willen stellt. Weil sie denken, Gott will nicht, dass sie Steuer zahlen. Das ist der Part der Theologen. Der Part der Herodianer, der Politiker. Sie denken, aber wenn Jesus sagt, doch, oder ihr sollt nicht Steuer zahlen, dass nur Gott gebührt die Ehre, dann kommen die Herodianer und die sagen, ah, er macht sich zum Gott oder zum Kaiser, zum König und er rebelliert und wiegelt das Volk gegen Kaiser auf. Merkt ihr, das ist die Falle. Egal wie Jesus antwortet, soll er fallen. Entweder wird er beim Volk verlieren und sie können ihn fassen und verlieren ihre Stellung nicht bei ihm. Oder die Römer werden ihn verurteilen. Das ist der Plan. Und bevor sie ihn umsetzen, müssen sie Jesus dazu bringen, in eine Haltung, wo er das sagt, was sie wollen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das ist die Tücke. Das ist die List. Warum? Und zwei kurze Gedanken und Erinnerungen. Egal. Apostelgeschichte 5 heißt es, als die Apostel angegriffen werden, erinnert der Lehrer von Paulus. Wie hieß er noch, der Lehrer von Paulus? Gamaliel, als der Lehrer von Paulus den Hohrat ermahnt, nicht die Hände an die Apostel zu legen. Wisst ihr, was er erinnert? Er sagt, wie war es kurz vor der Zeit Jesu? Da gab es einen, der war Judas. Der hat einen Volksaufstand aufgewiegelt. Und der Punkt war der hat dagegen rebelliert, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Und dann sagt er, erinnert euch, was ist mit ihm passiert? Er wurde umgebracht, die Nachfolger wurden umgebracht. Wisst ihr, warum 70 nach Christus Rom dem Erdenboden gleichgemacht worden ist? Weil 2-3 Jahre vorher ein Aufstand von den Juden aufgezettelt wurde. Und wisst ihr, was der Hauptgrund ist? Steuern. Sie wollten dem Kaiser keine Steuern mehr zahlen. Sie wissen es ganz genau, wenn man sich dem Römischen Reich verweigert, die Steuern zu zahlen, dann war es das. Die werden kommen und platt machen. Und die wollen Jesus dazu bringen, dass er sich als so ein Messias Judas ausspricht, der gegen die Steuern und gegen den Kaiser ist. Das ist der Plan. Und wenn er das nicht macht, dann zumindest so, dass sie ihn als Ansehen bei Gott oder bei dem Volk bloßstellen. So oder so, Jesus sollte verlieren. So oder so, die Falle sollte zuschnappen. Jesus sollte, egal was er tut, er sollte verlieren. Letzter Punkt. Ich sage euch nicht, wie lange er geht. Letzter Punkt. Kapitel 12. Jetzt habe ich getan, was ich vorgehört habe, nicht zu tun. Ich lese ab Vers 15 bis 17. Da er aber ihre Heuchelei kannte, sprach er zu ihnen. Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Dinar, damit ich ihn sehe. Sie aber brachten ihn und er spricht zu ihnen. Wessen ist das Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen, des Kaisers. Jesus sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Mit dieser Antwort haben sie nicht gerechnet. Sie wollten entweder oder. Sie wollten gegeneinander ausspielen. Gottes Willen gegen Kaiserwillen ausspielen. Die Antwort ist so für sie, schaut mal. Und sie verwunderten sich über ihn. Sie waren so überrascht. Dann sind sie wieder gegangen. Mit dieser Antwort haben sie nicht gerechnet. Die haben die Messer schon gewälzt. Wieder eingesteckt. Was für eine Weisheit. Was für eine Souveränität. Was für eine Autorität. Was für eine Antwort. Ein Satz. Und das ganze Kartenhaus fällt zusammen. Ein Satz. Was für eine Vollmacht. Wer ist hier? Unglaublich, unglaublich. Da er aber ihre Heuchelei kannte. Er wusste, wer sie sind und wer sie nicht sind. Er wusste, ob sie seine sind oder nicht seine sind. Er kennt die Seinen. Und er wusste, die sind's nicht. Die sind's nicht. Dann sagt er, was versucht ihr mich? Eine andere Umschreibung, warum wollt ihr mich permanent prüfen? Warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Dieses Versuchen findet ihr im 1. Korinther Kapitel 10, ich glaube Vers 19, dieses Versuchen findet ihr im Hebräer Kapitel 3, beziehungsweise im ganzen 4. Buch Mose. Das ist das ungläubige Volk, das Gott nicht vertraute, seine Wege nicht verstand, sein Wirken mit ihnen nicht verstand, aber permanent Gott auf die Probe stellt und sagt, beweis es uns, beweis es uns, beweis es uns. Und Gott sagt, warum versucht ihr mich? Und weil ihr mich permanent geprüft und versucht habt, meine Wege nicht erkannt, kommt ihr nicht in meine Ruhe. Ihr seid ungläubig. In euch ist ein Herz des Unglaubens. Das ist, was Jesus hier sagt. Ihr seid genau das. Ihr seid wie das Volk in der Wüste. Ihr glaubt nicht, ihr begreift nicht meine Wege, ihr begreift nicht, wer ich bin. Stattdessen prüft ihr mich ständig, um die Wahrheit rauszufinden, sondern um mich zum Fall zu bringen. Um euch einen Grund zu geben, euch zu bestätigen, warum ihr nicht glauben wollt. Das ist, er sagt, ihr sucht hier nicht die Wahrheit. Ihr wollt mich nur prüfen. Jesus, durchschaut sie sofort. Durchschaut sie absolut sofort. Und dann gibt er, und jetzt guckt mal, wie er es wendet. Schaut mal, was da steht. Was versucht, bringt mir einen Denar, damit ich ihn sehe. Jetzt, wer stellt jetzt die Fragen oder gibt jetzt die Kommandos? Ich liebe das. Was jetzt kommt, ihr sagt, macht mal. Die kommen, wollen den Fall stellen und er bringt sie in allem, was sie tun, permanent das zu tun, was sie eigentlich nicht wollen. Er bringt sie jetzt etwas zu tun, was sie ihrer Heuchelei überführt und was sie bloßstellt. Und wie macht er das? Er sagt, bringt mir einen Denar. Warum? Erstmal, ganz kurze Erklärung zum Denar. Es ist eine Münze, eine Silbermünze, eine römische Silbermünze im Wert von einem Tageslohn. Das ist auch die Steuermünze übrigens. Damit hat man die Steuern gezahlt. Einen Kaiser. Prozentual, das ist jetzt nicht das Thema. Gibt es alles eine Ordnung, wie viel, wann und so weiter. Aber, und auf dieser Silbermünze gab es eine Prägung. Und auf der Vorderseite, und die meisten Ausleger sind davon überzeugt, es ist die Tiberius-Dinar, das heißt der damalige Kaiser. Abgebildet der Kaiser mit dem Lorbeerkranz, auf der Rückseite seine Mutter. Und ich lese euch vor, lese ich gleich. Und das ist die römische Münze. Römische Münze mit einem Bild von dem römischen Kaiser. Und auf der Münze steht, auf dem Kopf ist geschrieben, Tiberius, Kaiser des göttlichen Augustus, Sohn Augustus. Tiberius, Kaiser des göttlichen Sohns, Augustus, Sohn. Also nicht nur, dass Augustus, übrigens die Steuerzählung zur Zeit der Geburt Jesu eingeführt hat, sondern sein Sohn ist Tiberius vom Augustus. Und Augustus hat sich als Gott ausgegeben und Tiberius ist der Sohn eines Gottes. Merkt ihr die Ironie? Hier ist ein Bild, auf dem ein Bild, also eine Münze, auf dem ein Bild eines Sohnes eines Gottes abgebildet ist. Römischen. Auf der Rückseite ist die Mutter von abgebildet und da steht die Kaisermutter abgebildet, Friedensgöttin, als Friedensgöttin dargestellt. Mit Zweig und Zepter auf dem Thron sitzen, das ist die Friedensgöttin, und die Inschrift lautet, höchster Priester, Pontifex Maximus, nur nebenbei, das ist der Titel des heutigen Papstes, man hat eingestellt. Das ist die Münze, Götzendienst pur, oder? Da wird ein Sohn eines Gottes verehrt, die Mutter, die Frieden bringt, und jetzt versteht ihr, die Juden sagen, das ist Götzendienst. Wir können doch nicht den Kaiser und seinen Götzendienst fördern, wenn wir ihm Steuer zahlen. Wem zahlen wir Steuer? Einem, der sich als Gott ausgibt, als Gottes Sohn ausgibt, gell? Geht gar nicht. Für sie ist das Lästerung, Götzendienst. Deswegen weigerten sich und wurden letztendlich dem Boden gleichgemacht. Aber jetzt sagt Jesus, guck mal, sagt Jesus, bringt mir einen Dinar. Warum holt er nicht einen Dinar aus seiner Tasche? Man könnte sagen, Jesus hatte keinen dabei. Jesus hat auch keinen dabei. Wenn er Geld gebraucht hat, dann hat er es von den Fischen geholt. Wer hat das Geld verwaltet? Judas. Könnte sagen, Judas, gib mir mal einen Dinar. Hat er nicht gemacht. Warum hat er nicht Judas gefragt? Warum sagt er, bringt mir einen Dinar? Von wem will er es haben? Von den schriftgelehrten Pharisäern. Von denen, die ihn anklagen. Die ihn dazu stellen wollen, dass er sich sagt, wir sollen dem Kaiser unterstützen und ihm Geld geben. Ihr sagt, gib mir mal euren Dinar. Wer hatte das Geld gehabt? Wer hat es in der Tasche gehabt? Wer hat diese Götzendiener und Götzenbilder in seiner Tasche gehabt? Sie. Warum lässt er sie von sie holen? Er sagt, okay, habt ihr so ein Geld? Ja, haben wir. Ja, warum habt ihr es denn? Wenn das Götzendienst ist? Wenn das Gott verunehrt? Ihr wollt mich darstellen, ihr wollt mich in eine Falle stellen, wir drehen mal das Spieß um. Kennt ihr das Spruch, wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein? Das ist das. Jesus überführt sie, sagt, gib mir mal einen Dinar. Und sie holen es und sagt, okay, ihr wollt damit sagen, man darf es dem Kaiser nicht geben, das ist Götzendienst. Ja, genau. Warum habt ihr es dann? Warum zahlt ihr permanent damit? Warum lebt ihr permanent damit? Warum bereicht ihr euch damit? Was habt ihr dann gewechselt die ganze Zeit im Tempel? Die Geldwechsler. Womit macht ihr permanent Geld und Geschäfte? Ihr sagt, ich bin gegen Gott, ihr Heuchler. Seht ihr die Heuchelei? Jesus überführt sie. Gib mal her. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dann sagt er, die bringen ihn. Ist schon witzig, bringt her. Sie gehorchen ihm. Er ist der Herr. Wessen Bild und Aufschrift ist das? Guckt mal. Gucken drauf. Und die Antwort kommt prompt. Ist doch klar, des Kaisers. Und jetzt schaut die Antwort. Schaut, was Jesus sagt. Und es hat es in sich. Diese Antwort hat es in sich. Er sagt Folgendes. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Gott, was Gottes ist. Wisst ihr, wie ich diese Predigt überschrieben habe? Was Gott gehört. Das ist der Titel, mein Titel für diesen Abschnitt. Was Gott gehört. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was ihm gehört. Wessen Bild ist auf diesem Geld, auf dieser Silber, auf dem Dinar? Wessen Bild? Kaisers Bild. Wem gehört dann dieses Geld? Dem Kaiser. Dann gibt es ihm doch. Es gehört ihm. Damit sagt Jesus nicht nur, das wäre unser Thema im Petrusbrief, damit sagt Jesus nicht, dass es im Willen Gottes ist. Auch sogar ein Kaiserkult, der so antichristlich und götzendienerisch ist, dass man ihm Steuer gibt, weil es Obrigkeit ist. Römerbrief, Petrusbrief, Titusbrief, ich ackere das mit euch im Petrusbrief gerade durch. Wir sind schuldig, der Obrigkeit das zu geben, was ihr gehört. Und diese Einrichtung ist von Gott. Sie denken, wenn man den Kaiser unterstützt steuerlich, ist man gegen Gottes Willen. Und Jesus sagt, das stimmt nicht. Es ist Gottes Ordnung. Und selbst eine götzendienerische Ordnung, ja. Aber jetzt, wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Gott, was Gottes ist. Geht mir mit diesen Gedanken nochmal kurz durch. Da gibt es eine Münze und da ist ein Bild drauf. Und er sagt, wessen Bild ist drauf? Kaisers, dem gehört das, richtig? Dann sagt er, und gibt Gott, was Gottes ist. Und jetzt frage ich euch, wo ist das Bild Gottes drauf? Was gehört Gott? Was muss man Gott dann geben? Was fordert Jesus? Also gib doch das Geld, das elende Geld, Silber, gib's dem Kaiser, gib's der Welt. Es gehört der Welt. Aber gibt Gott das, was ihm gehört? Und was gehört Gott? Was will Gott von uns? Geld? Ja, schon den Zehnten. Aber bloß nicht mehr. Was gehört Gott? Zwei Aspekte. Der erste Aspekt. Wie beginnt die Bibel? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann schuf ein Mensch und sagt, lass uns einen Menschen schaffen nach unserem Bild. Wer trägt das Bild Gottes? Wer? Erstmal der Mensch. Wer gehört Gott? Andersrum, was gehört Gott? Der Mensch. Der Mensch. Gib Gott, was ihm zusteht. Gib ihm dich selbst. Du gehörst Gott. Du kannst dem Kaiser Steuer geben, wie viel du willst. Aber dich, dein Glauben, Deine Überzeugung, dein Verständnis und gleich deine Anbetung, gib sie Gott. Gib dem Kaiser die Ehre, die Kaiser gebührt. Ja, gib sie ihm. Gib ihm die Steuer, leiste deine bürgerliche Pflicht, mach das. Aber gib dich nicht dem Kaiser hin. Gib dich Gott hin. Zu seiner Ehre, zu seinem Preis, zu seinem Ruhm. Merkt ihr, warum sie weggegangen sind? Weil sie eine Antwort bekommen haben, mit der sie nicht gerechnet haben. Die ist nicht gegen Gott und die ist nicht gegen Kaiser. Aber heute genauso wird gemacht. Oh, diese böse Regierung. Wir dürfen sie nicht unterstützen. Wir dürfen das nicht, alles so böse, götzendienerisch, teuflisch, was auch immer. Wir geben denen, was wir schuldig sind, denen zu geben, aber geben uns Gott hin. Langsam komme ich zum Schluss, und zwar zu dem Eigentlichen und zum Kontext. Und der Kontext wird jetzt nicht lange sein. Keine Sorge. Ganz kurz, und zwar Folgendes. Wer trägt aber das wahre Angesicht Gottes? Wo strahlt die Herrlichkeit Gottes in vollkommener Weise ab? Im Sohn. Im Sohn. Gib dem Kaiser, was des Geistes ist, aber gib Gott dem, was Gottes ist. Gib mich, ich bin Gottes Sohn. Der Kaiser ist der Sohn, Tiberius, der Sohn eines Gottes, Augustus, der sich als Gott erklärt. Aber ich bin der Sohn des Himmlischen, des Ewigen, des einen wahren, einzigen Gottes. Gib Gott die Ehre gebührt. Was ist der Kontext von dem allem? Jesus kommt nach Jerusalem. Was sucht er? Frucht. Hier findet er nicht. Er verflucht den Feigenbaum und sagt, von diesem Ort wird keine Frucht mehr kommen. Die schriftgelehrten Pharisäer regen sich darüber auf, was er sich anmaßt zu tun. Dann erklärt er ihnen das Beispiel und sagt, von euch kommt keine Frucht und euer Weinberg wird weggenommen werden und einer Nation gegeben, die Frucht bringen wird. Und warum kommt jetzt die Steuerfrage? Er wechselt nicht irgendein Thema und nicht nur der Grund, warum dass sie jetzt diese Stelle genommen haben und gelogen haben und gesagt haben, Jesus hat verboten, dem Kaiser Steuer zu zahlen. Eine Anmaßung, gell? Denn er hat das definitiv nicht getan. Sie haben es wieder verdreht. Sondern der ganze Zusammenhang heißt Folgendes. Gebt Gott, was ihm gehört. Und was fordert Gott? Frucht. Das ist der Kontext. Es geht, dass wir Gott das geben, was Gott gebührt. Frucht, Anbetung unserer Lippen. Die Anbetung Gottes für seinen Sohn. Denn Gott wird verherrlicht im Sohn. Sie berauben Gott der Frucht, weil sie den Sohn verwerfen. Und Jesus sagt, gebt Gott, was er fordert. Denn der Vater wird verherrlicht im Sohn. Gebt, was Gott fordert und nichts anderes. Wo ist die Frucht? Wo ist die Frucht der Anbetung? Deswegen habe ich den Text überschrieben, was Gott gehört. Und Gott gehört die Frucht der Anbetung in Christus Jesus. Sie gehen, die sind platt, aber es ist nicht fertig. Es dauert nicht lange und sie schicken die nächste Delegation. Es kommen die Sadduzäer. Sie kamen am gleichen Tag, bei uns kommen sie in 2 Tagen. Am Sonntag wollen wir über die Auferstehung Jesu nachdenken. Und der nächste Text, wenn ihr jetzt einfach nur einen Blick weiter werft, Vers 18. Guckt mal, eure Überschrift, was da steht. Die Frage nach der Auferstehung. Deswegen bin ich froh, am Sonntag über die Auferstehung zu predigen. Und zwar im fortlaufenden Text. Und es werden die Nächsten kommen. Und wisst ihr was? Die Nächsten werden versuchen, die Sadduzäer Jesus eine Falle zu stellen. Und wenn du wissen willst, wie sie das anstellen wollen und wie sie auch reinfallen, dann bist du herzlich eingeladen, am Sonntag dabei zu sein und das mit uns anzuschauen.